Ja, schönen guten Morgen. Wir haben wirklich einen wunderbaren Gott, einen gnädigen Gott. Und es ist mein Gebet, dass wir auch durch das Wort Gottes, das wir betrachten, diesen Gott, sein Wesen, seine Wege auch immer besser erkennen, dass wir aber auch zu mehr Selbsterkenntnis bekommen. Ich möchte mit euch heute über die Frage nachdenken, warum wurde der Herr Jesus Christus durch Pontius Pilatus verurteilt? Warum wurde Jesus von Pontius Pilatus verurteilt? Wir finden die Antwort auf diese Frage in unserer heutigen Textbetrachtung und ihr könnt mit mir aufschlagen, sofern ihr die Bibeln dabei habt. Johannesevangelium Kapitel 18, ab Vers 39. Und ich lese bis Kapitel 19, Vers 16. Also Johannes Kapitel 38, Abvers 18, Abvers 39. Da spricht zunächst Pilatus: Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da schrien sie wieder alle und sprachen nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Daraufhin nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Kriegsknechte flochten ihm eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen Purpurmantel um und sprachen: Sei gegrüßt, du König der Juden. Und schlugen ihn ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Nun kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und den Purpurmantel, und er spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch! Als sie nun die obersten Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen: Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten: Wir haben ein Gesetz, und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr, und er ging wieder in das Prätorium hinein und sprach zu Jesus: Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen, und Vollmacht habe, dich freizulassen? Jesus antwortete: Du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben. Aber die Juden schrien und sprachen: Wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers. Denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl. An der Stätte, die Steinpflaster genannt wird, auf Hebräisch aber Gabbata. Es war aber Rüsttag für das Passa, und zwar um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden: Seht, das ist euer König. Sie aber schrien: Fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworteten: Wir haben keinen König als nur den Kaiser. Da übergab er ihnen Jesus, damit er gekreuzigt werde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Soweit Gottes Wort. Ich bete nochmal mit uns. Vater, vielen Dank für diesen Bericht. Ich bitte dich, dass wir dich, deine Wege, dein Wesen, deinen Plan dadurch besser erkennen, dass wir aber auch besser erkennen, warum das alles geschehen ist. Bitte gib du Gnade zum Reden, auch zum Hören, und dann zum Anwenden in unserem Leben. Amen. Ich denke, wir werden am meisten profitieren oder mehr profitieren, wenn uns die Zusammenhänge etwas mehr bekannt sind. Wir predigen ja fortlaufend durch das Johannesevangelium. Jetzt in der Sommerpause war eine längere Pause. Und im letzten Sonntag haben wir dann wieder neu angefangen. Mike hatte über Johannes Kapitel 18, 12 bis 27 gepredigt. Die Verse 28 bis 38 fallen aus, so dass ich diesen Text mit in den Rückblick mit einbeziehe. Es ist der letzte Tag des Lebens des Herrn Jesus Christus. Wenige Stunden zuvor war er von Judas verraten worden und wenige Stunden später wird Jesus am Kreuz sterben. In der Zeit dazwischen wird er angeklagt, verhört und verurteilt. Aber wie war es denn zu der Verhaftung Jesu gekommen? Und was ist eigentlich in den letzten Tagen geschehen? Seit der Herr Jesus seinen öffentlichen Dienst begann, kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten und den obersten Priestern. Die anfängliche Skepsis der jüdischen Leiter gegen den Herrn Jesus Christus wandelte sich im Laufe der Zeit in Abneigung und Hass. Grund dafür war die Tatsache, dass Jesus ihnen einen Spiegel vor Augen hielt. Er sagte ihnen, so wie ihr lebt, und so wie das, was ihr lehrt, das ist nicht in Ordnung. Und gerade in den letzten Tagen spitzte sich die Situation immer mehr zu. Ich denke da zum Beispiel an so manche Reden, die der Herr Jesus in den letzten Tagen gehalten hatte. Da sprach er das Gleichnis von den Weingärtnern, bei dem er die Pharisäer und Schriftgelehrten und die Priester direkt angriff. Und sie haben das sehr wohl verstanden, was er ihnen vorgeworfen hatte. Oder er hatte die Wehrufe über die Schriftgelehrten und Pharisäer ja geradezu ausgerufen. Er hatte ihnen gezeigt, dass sie Heuchler sind. Und das führte nicht gerade dazu, dass sie Jesus mehr mochten, dass sie in sich gingen und ja sich Gedanken über ihr Leben machten, sondern es führte dazu, dass ihr Hass immer stärker wurde gegenüber den Herrn Jesus. Und dann kam es zu diesem einen großen Ereignis, wo Jesus in den Tempel ging und die Geldwechsler und die Händler hinauswarf. Wer letzte Woche hier war im Gottesdienst, der hat das schon mal erzählt bekommen, was das für ein Aufruhr war, was Jesus da getan hat. Denn er hat sich hier mit der Priesterklasse angelegt, die praktisch durch den Verkauf der Opfertiere sehr viel Geld machte. Sie trieben Wucher damit und Jesus sagt, das könnt ihr nicht machen. Und er hat dadurch den hohen Priester direkt angegriffen. Also Jesus sagte den Menschen die Wahrheit und das gefiel ihnen nicht. Aber dann gab es noch einen zweiten Grund, warum er den Hass dieser Leiter auf sich zog, und das war seine Behauptung, Gottes Sohn zu sein. Das hatte Jesu Gegner von Anfang an gewurmt. Aber zwei Begebenheiten in den letzten Tagen brachten wohl das Fass zum Überlaufen. Das eine war, als Jesus Lazarus von den Toten auferweckte. Da heißt es, es glaubten immer mehr Leute an ihn. Und die Reaktion der obersten Priester und Pharisäer war, dass sie sich zusammengeschlossen haben und entschieden haben, wir müssen ihn aus dem Weg räumen, wir müssen ihn töten. Und das haben sie konkret geplant. Der zweite Punkt war, als Jesus auf einem Esel nach Jerusalem einritt und dadurch die Prophetie, die in Sachaja angekündigt wurde, erfüllte. Da trat er als der König von Israel auf und das Volk jubelte ihm zu und rief, Hosanna, gepriesen sei der, der da kommt, im Namen des Herrn, der König Israels. Und jetzt war der Punkt da, wo seine Gegner handeln mussten. Sie wollten ihn endlich aus dem Weg räumen. Sie konnten nicht zulassen, dass Jesus noch mehr Einfluss gewinnt. Allerdings hätte eine öffentliche Verhaftung einen Tumult ausgelöst und den Widerstand des Volkes hervorgerufen, und darum musste Jesus unbemerkt verhaftet werden. Und da kam Judas, der ja ein Jünger Jesu war, gerade recht. Er kannte den Aufenthaltsort Jesu und er führte die Diener der obersten Priester und Pharisäer zu ihm. Jesus wurde verhaftet und er wurde vor den hohen Priester Hannas bzw. Kaiaphas gebracht, dort verhört und zum Tode verurteilt. Allerdings, es gab da noch ein kleines Problem. Die Juden durften zu dieser Zeit weder ein Todesurteil fällen noch vollstrecken. Dies durfte nur die römische Besatzungsmacht in Person des Statthalters Pontius Pilatus. Und da war das nächste Problem, die Juden und gerade die Priester und Pharisäer und Pontius Pilatus, sie hatten nicht das beste Verhältnis. Die waren verfeindet miteinander, aber nun sind sie zu diesem Pontius Pilatus gegangen, weil sie ihn brauchen, damit er dieses Urteil öffentlich ausspricht, damit er Jesus offiziell verurteilt und hinrichten lässt. Im Textabschnitt davor, den wir jetzt ausgelassen haben, begann dieser Prozess gegen Jesus vor Pontius Pilatus. Und Pilatus merkte sehr schnell die Absichten der Juden und er versuchte, Jesus freizulassen. Allerdings musste er sich ernsthaft mit den Anklagepunkten befassen, denn er musste sich ja auch nach römischem Recht korrekt verhalten. Er konnte nicht einfach sagen, das interessiert mich nicht, sondern hier kam es zu einer offiziellen Anklage und er musste sich damit auseinandersetzen. Und so brachten die obersten Priester den ersten Anklagepunkt vor: Jesus ist ein Übeltäter. Pilatus wollte sie loswerden und dann sagte er, ja, wenn er ein Übeltäter ist, dann richtet ihr ihn nach eurem Gesetz. Ja, sagen die Juden, das würden wir gerne tun, aber wir dürfen ja niemanden töten. Aha, in diese Richtung geht es also. Der zweite Anklagepunkt lautete, dass Jesus vorgab, der König Israels und damit ein Feind Roms zu sein. Pilatus konfrontierte den Herrn Jesus mit diesem Vorwurf und der Herr entkräftete dieses Argument, indem er Pilatus versicherte, er sei der König der Wahrheit und sein Reich sei nicht von dieser Welt und er sei kein politischer Gegner Roms. Pilatus erklärte den Anklägern, dass er Jesus nicht als feindlichen König oder Rebell ansieht und ihn freilassen will, aber die Juden ließen nicht locker. Die ganze Zeit, und das ist, denke ich, sehr wichtig, das hatte sich schon in dem Text zuvor gezeigt, war Pilatus von der Unschuld Jesu überzeugt und er versuchte, ihn freizulassen. Die Juden aber hatten beschlossen, Jesus zu töten und setzten Pilatus unter Druck. Pilatus aber war von der Unschuld Jesu überzeugt, aber er hatte Furcht vor den Juden. Und da kam ihm die rettende Idee. Und damit sind wir bei unserem heutigen Textabschnitt angelangt. Verse 39 und 40 aus dem 18. Kapitel. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da schrien sie wieder alle und sprachen nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Punkt 1, die Freilassung eines Gefangenen zum Passafest. Pilatus dachte, jetzt habe ich die Lösung. Es ist doch Passafest. Und da gibt es den Brauch, dass die Leute kommen und wollen, dass ein Gefangener freigelassen wird. Und jetzt hat Pilatus ja mitbekommen, ach, der Jesus, der ist doch sehr beliebt bei den Juden. Die haben doch eben noch gerufen, Hosanna, das ist unser König. Und er hatte mitbekommen, ja, dass die Leute ihn mochten. Also denkt er, das ist doch ein Weg, um ihn freizulassen. Ich muss doch nur die Leute fragen. Auf diese Art und Weise umgehe ich den ganzen Gerichtsprozess und ich kann den Pharisäern und den Priestern sagen, ja, die Leute haben es doch so gewollt. Also nimmt er Jesus, tritt vor die Menge, stellt ihn hin und fragt, soll ich euren König freilassen? Und ich glaube, er hat in Gedanken schon gehört, wie sie rufen, ja, lass Jesus frei, lass ihn frei. Und sackte dann in sich zusammen, als er hörte, nein, nicht diesen, sondern wir wollen Barabbas, lass den Barabbas frei. Damit war dieser Versuch, Jesus freizulassen, gescheitert. Wir sehen hier, wie sehr die Pharisäer, wie sehr die Priester den Herrn Jesus gehasst haben. Es wird deutlich, auch an anderen Bibelstellen, dass sie das Volk überredeten, dass sie also irgendwie Druck ausübten und sagten, also, ihr schreit jetzt für Barabbas, für diesen Mörder. Sie forderten die Freilassung eines Rebellen und die Hinrichtung eines Gerechten. Jesus, den Unschuldigen, klagen sie an und für Barabbas, den Mörder, fordern sie die Freiheit. Auf jeden Fall oder auf keinen Fall wollen wir, dass Jesus freigelassen wird. Und ich hatte in der Einleitung schon einige Gründe genannt, wie es dazu kam. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann merken wir, dass die Leute genau wussten, wer Jesus ist und dass sie sich im Laufe der Zeit immer mehr gegen Jesus verhärtet haben, bis zu dem Punkt, wo sie nur noch zufrieden sind mit dem Tod. Das ist für sie die einzige Lösung. Wir haben das Thema heute, warum wurde Jesus von Pontius Pilatus verurteilt? Und der erste Grund liegt darin, dass die Juden seinen Tod forderten, dass sie den Tod wollten. Das allein reicht nicht aus, wie wir gleich im zweiten Punkt sehen werden. Zweiter Punkt, die Geiselung Jesu. Ich lese ab Kapitel 16, Vers 19, Vers 1. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen Purpurmantel um und sprachen, sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Nun kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und den Purpurmantel und er spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Ich denke, wir können in diesen Versen zwei Dinge sehen. Erstens die Leiden, die Jesus erdulden musste und zweitens seine Haltung in diesen Leiden. Die Freilassung durch die Wahl des Volkes war gescheitert. Aber habt ihr gehört und gelesen, dass Pilatus weiterhin von der Unschuld Jesu überzeugt ist? Ich denke, das ist sehr wichtig. Aber wenn er nicht verurteilt war, wieso wurde er dann gegeißelt? Was ist eigentlich eine Geißelung? Wenn bei den Juden jemand bestraft wurde, dann betrug das Maß bei einer Geißelung einen Peitschenhieb. Sie wurden also mit Peitschen auf den Rücken geschlagen und die Peitsche bestand aus Lederriemen. Das war sehr schmerzhaft, aber das war nicht tödlich oder nie tödlich. Aber Jesus wurde nicht von den Juden, sondern von den Römern gegeißelt. Und Arnold Fruchtenbaum schreibt darüber, was das bedeutete. Ich denke, das ist uns manchmal nicht bewusst, was der Herr Jesus hier erlitten hat. Er schreibt, diese Geißelung war ungleich härter. Es gab keine Beschränkung der Anzahl der Schläge. Die Peitsche hatte lange Lederstreifen, die den Körper umschlangen. An den Enden von jedem Riemen war ein Nagel, ein scharfes Metallstück oder scharfe Schafknochen eingeknotet. Nach wenigen Schlägen war die Haut zerrissen und die Muskeln entblößt. Der ganze Mensch, Rücken, Seite und Vorderteil war betroffen und das Gesicht war auch zerschlagen. Das hat der Herr Jesus erduldet. Und das hat er erduldet, obwohl Pilatus sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Wir könnten jetzt noch die anderen Leiden betrachten. Die Aufsetzung der Krone, den Spott, die Schläge. Aber ich möchte hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber ist euch aufgefallen, wann Jesus gegeißelt wurde? Ich habe immer gedacht, er wurde verurteilt und dann wurde er gegeißelt. Aber Johannes schreibt das hier ganz anders. Er sagt, er war noch gar nicht verurteilt, aber er wurde geschlagen, er wurde gegeißelt. Er musste das alles über sich ergehen lassen, obwohl keine Schuld an ihm gefunden wurde. Da stellt sich doch die Frage, warum war es denn so? Warum hat Pilatus das so getan? Man hat ihn angeklagt, alle Anklagepunkte konnte er entkräften und Pilatus sagte selbst, ich finde keine Schuld an ihm. Nun, es war ein weiterer Versuch von Pilatus, die Blutgier der Juden zu stillen. Er schlägt ihn, richtet ihn zu und stellt ihn blutüberströmt und verwundet und zerschunden vor die Menge und sagt, schaut euch diesen Menschen an. Ist es nicht genug, wie ich ihn jetzt zugerichtet habe? Wollt ihr nicht ablassen von ihm? Lasst ihn und lasst mich in Ruhe und geht alle nach Hause? Seht, welch ein Mensch, sagt er. Das ist der bekannte Satz, den habt ihr wahrscheinlich schon mal in Latein gehört. Ecce homo. Ich denke, man spricht das so aus. Seht, welch ein Mensch. Also auf der einen Seite sehen wir allein die Leiden, die Jesus hier erleiden musste bei der Geiselung. Was ich aber auch sehr interessant finde, ist seine Haltung. Wie geht er damit um? Und da können wir wirklich sagen, seht, welch ein Mensch. Oder wir können auch sagen, seht, welch ein Gott. Jesus ist Mensch, Jesus ist Gott. Mensch gewordener Gott. Hat es schon mal so etwas gegeben? Jesus, der Sohn Gottes, lässt sich von seinen Geschöpfen bis zur Unkenntlichkeit blutig schlagen. Ein Mörder lassen sie frei und er, der Unschuldige, wird dermaßen misshandelt. Die ganze Wut der gottlosen Menschen und der Spötter ergießt sich hier über den Herrn der Welt. Was für ein Abstieg Gottes, was für eine Demütigung. Jesus verließ die Herrlichkeit Gottes, er wurde Mensch. Der König des Himmels hat hier keine Königswürde. Er wird nicht einmal wie ein Mensch behandelt, sondern wie Dreck. Und das ist genau das, was der Prophet Jesaja über ihn schon gesagt hatte. Wir hatten das am Anfang schon gehört, aber ich lese es nochmal. Jesaja Kapitel 53 ab Vers 2. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Also es ist nicht nur das Maß der Leiden Jesu bemerkenswert, sondern auch die Haltung des Herrn Jesus Christus. Und wie sehr unterscheidet sich hier seine Haltung gegenüber denen, die ihn angeklagt haben. Auf der einen Seite der Hass der Menschen, und hier sehen wir Jesus voller Sanftmut und voller Geduld. Auch wie es Jesaja geschrieben hat, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und das seinen Mund nicht auftut. Er schreit nicht, er ist einfach still. Er hätte zornig sein können, aber er hat es alles erduldet. Und denken wir nur nicht Ja, er war ja Gottes Sohn. Ihm hat die Peitsche nicht so viel ausgemacht. Er hat genauso die Schmerzen gespürt wie jeder andere Mensch auch. Und er hat es ertragen. Kommen wir zurück zu unserer Frage, warum hat Pilatus den Herrn verurteilt? Und bisher konnten wir feststellen, Pilatus sagt, dieser Mann ist unschuldig. Die brutale Geißelung war der Versuch, die Priesterschaft zu befriedigen, aber ließen sie von ihm ab. Wir kommen zum nächsten Punkt, der nächste und wahre Anklagepunkt, Nummer 3, ab Vers 6. Als sie nun die obersten Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Ich denke, eine der bekanntesten Predigten, die jemals gehalten wurde, ist von Jonathan Edwards. Die heißt Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Was wir hier sehen, ist Gott in der Hand zorniger Sünder. Genau das Gegenteil. Der blutige Jesus ist nicht genug, der Kopf, der Rücken. Sie wollen seinen Tod und sie rufen, kreuzige ihn. Er war durch die Geißelung schon so sehr entstellt, aber er muss hingerichtet werden. Und zwar durch die schrecklichste Hinrichtung, durch den schrecklichsten Tod, den man sich vorstellen kann. Ihr Hass gegen Jesus ist so tief, dass sie nur mit einem qualvollen Tod zufrieden sind. Pilatus bezeugt hier zum dritten Mal, ich finde keine Schuld an ihm. Lasst mich in Ruhe. Lasst ab. Aber die Priester und die Ankläger lassen nicht locker. Und hier in diesem Abschnitt sehen wir den wahren Grund für die Anklage. Hier sehen wir den Grund für den Hass. Er hat sich selbst zu Gott gemacht. Er sagt, ich bin Gott, ich bin Gottes Sohn. Das können wir doch nicht durchgehen lassen. Übrigens wäre der richtige Anklagepunkt gewesen, er hat sich selbst zum Menschen gemacht, er war ja Gott und wurde Mensch. Aber hier, sie werfen ihm vor, der Sohn Gottes zu sein. Und der Sohn Gottes zu sein bedeutet, Gott gleich zu sein, Gott zu sein. Schon beim Verhör vor den obersten Priester war das der ausschlaggebende Punkt. Matthäus 26, Verse 63 bis 66. Das war das Einzige, was sie ihm vorwerfen konnten. Gibst du zu, dass du der Christus, der Sohn Gottes bist? Jesus hat alle anderen Anklagepunkte entkräftet. Aber diesen Vorwurf, du bist der Sohn Gottes, da sagt er ja, ich bin's wirklich. Ich bin der Sohn Gottes. Und das war der Punkt, den die Leute auf die Palme brachte. Das war der Punkt, dass sie nicht klarkamen. Erinnert ihr euch, warum Johannes dieses Evangelium geschrieben hat? Er hat es geschrieben, um deutlich zu machen, wer der Herr Jesus Christus ist. Er hat es geschrieben, um deutlich zu machen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und er hat es geschrieben, damit jeder, der an ihn glaubt, Sündenvergebung und ewiges Leben haben kann. Und das ist genau der Grund, warum er angeklagt wird. Er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Er behauptet, Gottes Sohn zu sein. Jesus hat es selbst gesagt. Und die obersten Priester, die Pharisäer, die haben sehr wohl seinen Anspruch verstanden. Viele Menschen können heute nicht akzeptieren, dass Jesus Christus der Sohn Gottes und damit Gott ist. Sie sagen dann, Jesus hat es nie behauptet, dass er der Sohn Gottes ist. Doch. Er hat es behauptet. Und diese Behauptung, dass er der Sohn Gottes ist, ist genau der Punkt, warum er angeklagt, verurteilt und getötet wird. möchte hier nochmal auf eine Bibelstelle hinweisen, die wir vor einigen Wochen schon gehört hatten, in den Abschiedsreden, Kapitel 15. Da ging es um den Hass der Menschen gegenüber den Herrn Jesus. Und dann sagte er, der Grund, warum sie mich hassen, ist doch der, dass sie Gott, den Vater, hassen. Sie kennen Gott nicht, und weil sie ihn nicht kennen, hassen sie ihn, und weil sie ihn hassen, hassen sie auch mich. Ich zitiere nochmal ab Kapitel 15, Abvers 22. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht: Sie hassen mich ohne Ursache. Der Grund der Ablehnung ist in der Feindschaft oder in ihrer Feindschaft gegen Gott begründet. Sie hassen mich, sie töten mich, sagt der Herr Jesus, weil sie Gott hassen. Und dieses Urteil spricht Jesus über die obersten Priester, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und so finden wir einen weiteren Grund, warum Pilatus den Herrn Jesus verurteilt hat. Es liegt die Begründung in dem Hass der Menschen, in der Feindschaft der Menschen und hier insbesondere der obersten Priester und Pharisäer gegen Gott und seinen Sohn. Viertens, die Fehleinschätzung des Pilatus und die Souveränität Gottes. Wie geht es weiter? Vers 8. Als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder in das Prätorium hinein und sprach zu Jesus: Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Jesus antwortete: Du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Diese Anlagebegründung, also dass Jesus behauptet, Gott zu sein, brachte Pilatus noch mehr ins Nachdenken. Er hatte bisher ganz schön geschwitzt, aber als er das hörte, muss er regelrecht einen Schweißausbruch bekommen haben. Je mehr er in den Fall verwickelt wird, desto unwohler wird es ihm. Also muss er den Herrn Jesus wieder alleine sprechen. Er nimmt ihn wieder mit ins Prätorium. Die Juden gehen ja nicht hinein, weil sie sich nicht verunreinigen wollen. Das ist ja auch interessant. Sie gehen nicht in das Prätorium, wollen sich nicht verunreinigen, aber dass sie einen Unschuldigen töten wollen, das verunreinigt sie komischerweise nicht. Pilatus fragt Jesus: Woher bist du? Wer bist du wirklich? Was ist deine Identität? Aber Jesus gibt keine Antwort. Warum sagt der Herr Jesus nichts? Nun, er hat bereits alles gesagt und mehr muss er nicht sagen. Und Pilatus wundert sich, dass Jesus nicht auf seine Fragen antwortet. Und dann sagt er was Interessantes: Weißt du nicht, wer ich bin? Weißt du nicht, wen du vor dir hast? Ich, Pilatus, ich habe die Macht, dich freizulassen. Und ich habe die Macht, dich zu kreuzigen. Du solltest besser mit mir reden. Ich habe mir gedacht, wenn ich Jesus gewesen wäre, ich hätte gesagt: Pilatus, du weißt wohl nicht, wen du vor dir hast. Aber diese Aussage von Pilatus, er könne entscheiden, die scheint ja auf den ersten Blick wahr zu sein. Aber das Ganze, was wir betrachtet haben bisher, wieso hat er ihn dann nicht freigelassen, wenn er es konnte? Er hat es ja die ganze Zeit versucht. Er konnte es eben nicht. Bisher konnte er Jesus nicht freilassen und er wird es auch weiterhin nicht tun oder nicht können. Und Jesus macht ihm hier etwas sehr deutlich. Er sagt, Pilatus, diese Macht über mich und dass du Statthalter bist, das hast du von oben, also von Gott, von dem Vater im Himmel. Vor einiger Zeit haben wir hier mal gehört aus dem Propheten Daniel, Gott setzt Könige ein und er setzt Könige ab. Und er setzt Statthalter ein und er setzt Statthalter ab. Darüber, dass du Gewalt über Jesus hast, über mich hast, sagt Jesus, das ist nur deshalb, weil mein Vater im Himmel das so will. Es gehört zu dem Plan meines Vaters, was hier geschieht. Aber mach dir nichts vor. Wenn du mich verurteilst als Unschuldigen, wirst du schuldig. Aber die, die meinen Tod fordern, die haben noch größere Schuld. Pilatus dachte, er hätte Macht, Jesus freizulassen. Aber wie groß diese Macht ist, haben wir ja schon bei der Betrachtung des Textes gesehen. Er konnte ihn nicht freilassen, obwohl er dies gerade wollte. Was ist also der Grund dafür, dass der Herr Jesus an diesem Tag vor dem Statthalter Pilatus steht? Und was ist der Grund, warum er von ihm verurteilt werden wird? Und da gibt es einen Grund, und da sagt der Herr Jesus, der Vater im Himmel hat es so geplant und geführt. Es ist der Wille meines Vaters. Und er hat in der Tat Pontius Pilatus diese Macht gegeben über Jesus. Er hat ihm die Macht gegeben, ihn zu verurteilen. Später, nach der Auferstehung, am Pfingsttag, führt Petrus das in seiner Pfingstpredigt aus. Er sagt, diesen Jesus, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Apostelgeschichte 2, 23. Der Grund, warum Jesus hier steht, ist in dem Plan Gottes begründet. Gott hat einen Plan und wir lesen das an verschiedenen Stellen, zum Beispiel im Epheserbrief. Gott hatte vor der Schöpfung bereits beschlossen, dass sein Sohn in diese Welt kommen wird. Er hatte beschlossen, dass an diesem Tag, an diesem Rüsttag vor dem Passafest, Jesus verurteilt werden wird. Er hat beschlossen, dass er an diesem Tag gekreuzigt werden wird. Und er hat die Umstände geführt, Statthalter eingesetzt, die Ankläger zumindest zugelassen oder eingesetzt, sodass alles genau geführt wird, wie Gott es geplant hat. Und er hat es bekannt gegeben, vorher durch seine Propheten. Er hat gesagt, es wird so kommen. Und es ist so gekommen. Wenn wir also fragen, warum hat Pontius Pilatus an diesem Tag den Herrn Jesus Christus verurteilt, obwohl er von seiner Unschuld überzeugt war, dann liegt es in dem Ratschluss, in dem Plan Gottes. Gott hat einen Plan, Gott hatte diesen Plan und er führt ihn genauso aus. Und er bedient sich dabei gottloser Menschen wie Pontius Pilatus und auch den obersten Priestern. Und damit haben wir einen weiteren Grund entdeckt, warum Pontius Pilatus den Herrn Jesus verurteilen wird. Es kommt noch ein weiterer hinzu. Kommen wir zum fünften und letzten Abschnitt, ab Vers 12. Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben. Aber die Juden schrien und sprachen, wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers, denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die Steinpflaster genannt wird, auf Hebräisch aber Gabata. Es war aber Rüsttag für das Passa, und zwar um die sechste Stunde. Und er sprach zu den Juden, seht, das ist euer König. Sie aber schrien, fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworteten, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Da übergab er ihnen Jesus, damit er gekreuzigt werde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Hier sehen wir, wie wenig Macht Pilatus wirklich hat. Eben hat er noch getönt, ich kann dich freilassen, wenn ich will. Und kurz darauf setzt er sich hin und spricht den Urteilsspruch. Ja, er hat das Argument verstanden. Willst du diesen freilassen? Dann bist du kein Freund des Kaisers. Pilatus, du möchtest doch sicherlich nicht, dass wir deinetwegen zu dem Kaiser Tiberius in Rom gehen und ihm davon berichten. Wir kennen nicht genau oder die genauen politischen Umstände, aber einige Ausleger halten folgendes Szenario für möglich oder sogar wahrscheinlich. Pilatus hatte seine Stellung als Statthalter dem einflussreichen Militärchef Sejanus zu verdanken. Im Jahr 31, also etwa zu dieser Zeit, fiel dieser Sejanus aufgrund politischer Machtspiele in Ungnade und er wurde unter dem Kaiser Tiberius hingerichtet. Pilatus musste daher sehr vorsichtig sein, wie er sich verhält, damit er nicht auch noch vor dem Kaiser angeklagt wird. Und er musste alles vermeiden, was ihn in Verruf bringt vor dem Kaiser Tiberius in Rom. Und er hat dieses Argument sehr gut verstanden, das die Juden gegen ihn vorbrachten. Und um seine eigene Haut zu retten, musste er Jesus ausliefern. Er hatte im Grunde die Wahl. Ich werde vor dem Kaiser angezählt oder noch mehr angezählt. Oder ich beende die Sache hier, indem ich den Herrn Jesus verurteile. Und da stellt er den blutverströmten und entstellten Jesus noch einmal vor seine Ankläger und sagt, seht, das ist euer König. Ich denke, das war ein Stück Sarkasmus, dass er ihnen das so vor Augen gehalten hat. Aber es ist auch was Wahres dran. Es ist wirklich der König. Was für eine Wahrheit spricht dieser Nichtjude hier aus vor den religiösen Leitern der Juden? Das ist euer König. Und die Reaktion dieser Priester und Leute war, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Und damit verleugnen sie ihre ganze Hoffnung, ihre ganze Geschichte auf den König, auf den sie wirklich warteten. Sie warteten doch auf den Messias. Und sie haben immer die Römer gehasst und plötzlich sagen die, nee, wir haben keinen König. Der Kaiser, das ist unser König. Pilatus übergab ihnen Jesus und er richtete nach ihrem Willen und nach ihrer Anklage. Die Priester waren die treibende Kraft, nur Pilatus war der gefügige Richter, die Soldaten dann die Ausführenden. Warum hat Pilatus Jesus verurteilt, obwohl er unschuldig war? Er stand unter politischem Druck. Um seine Haut zu retten, musste er Jesus verurteilen. Um sein Leben zu retten, musste Jesus sterben. Ich denke, durch die Betrachtung des Abschnitts haben wir einige Argumente gesehen, warum Pilatus oder Gründe gesehen, warum Pilatus den Herrn Jesus verurteilt hat. Und wir müssen eines ganz klar betonen. Er hat ihn nicht verurteilt, weil er ihn für schuldig befunden hat. Er hat ihn nie als Schuldigen angesehen. Aber er musste ihn im Grunde opfern, um seine eigene Haut zu retten. Manchmal wird behauptet, er hätte Jesus verurteilt, weil er ein Aufständiger, ein Rebell war oder ähnliches, weil er eine Gefahr für Rom war. Das stimmt alles nicht. Also hier aus diesem Bericht geht eindeutig hervor, dieser Mann ist unschuldig. Und das ist wichtig. Er hat wirklich keine Schuld gefunden. Der Grund für die Verurteilung lag vielmehr im Hass der obersten Priester und der Pharisäer gegen Jesus, den politischen Machtverhältnissen und Umständen sowie der Erpressbarkeit von Pontius Pilatus. Aus diesem Grunde verurteilte er den Herrn Jesus zum Tode am Kreuz. Aber wir haben noch einen zweiten Grund gesehen, der nicht so an der Oberfläche liegt. Es war Gottes Plan, dass es so geschieht. Gott wollte dies so. Und genau aus diesem Grund ist Jesus Mensch geworden, ist Gott Mensch geworden, um am Kreuz zu sterben. Und dann können wir weiter fragen, warum wollte das Gott so? Warum war das wichtig? Warum sollte Jesus, der Sohn Gottes, auf diese Art und Weise hingerichtet werden? Der Grund liegt darin, dass wir nur durch Jesu Tod Sündenvergebung und ewiges Leben haben können. Kein Mensch kann vor Gott bestehen. Vor Gott ist jeder schuldig und Gott muss deshalb jeden Menschen auch verurteilen, weil Gott ein heiliger Gott ist. Keiner ist gerecht, kein einziger ist gerecht. Und im Grunde, wir haben diesen Hass der obersten Priester gesehen, gegen Gott, gegen Jesus. Im Grunde steckt das in jedem von uns. Wir alle sind Feinde Gottes und deswegen kam der Herr Jesus Christus, um unsere Schuld zu sühnen. Jesaja Kapitel 53, Vers 5. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Gott hatte einen Plan, einen Rettungsplan. Und er sandte seinen Sohn in diese Welt und er bestrafte seinen Sohn stellvertretend für unsere Sünde und Gottlosigkeit durch dessen Tod am Kreuz. Und dann finden wir noch einen weiteren Grund, warum Pontius Pilatus Jesus verurteilt hat. Gott wollte, dass er Jesus verurteilt, damit Jesus deine und meine Sünde tilgen kann. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gottes Liebe zu dir und zu mir, zu jedem von uns, war der Grund, warum Pontius Pilatus diesen Urteilsspruch ausgesprochen hat und warum dieses Urteil vollstreckt wurde. Das haben die Kinder auch gesungen. Jesus liebt dich. So wie so. Das ist der Grund, warum diese Verhandlung so ausgegangen ist. Pilatus sagt, seht, das ist euer König. Dieser entstellte, blutüberströmende Mann ist unser König. Er hat gelitten, er wurde geschlagen für uns, an unserer Stelle. Für unsere Schuld hat er seine Haut hingehalten. Um unsere Strafe zu tragen und zu sühnen, hat er das alles erduldet. Das ist unser König, der für uns, sein Volk, seine Gemeinde bestraft wurde. Und da können wir sagen, was für ein Mensch, was für ein Gott. Was haben wir für einen Gott, der das alles für uns auf sich genommen hat, der unsere Sünde gesühnt hat, der uns, obwohl wir Feinde Gottes sind, so gnädig begegnet. Was für ein Gott. Seht, das ist euer König. So hat es Pilatus zu den Juden gesagt, und aber so können wir es auch sagen, seht, das ist euer König, das ist unser König. Und es gibt drei Möglichkeiten, vielleicht auch mehr, wie wir auf diesen Aufruf antworten können. Die erste und schlechteste war die Antwort der obersten Priester: Fort mit ihm, kreuzige ihn. Den wollen wir nicht. Die zweite, immer noch schlechte Antwort: Das interessiert mich nicht. Was will ich mit diesem Jesus? Betrifft mich nicht, interessiert mich nicht. Wenn wir so antworten, ich denke, dann haben wir nicht verstanden, wie unsere Stellung vor Gott ist, wie nötig wir Vergebung haben, wie wichtig der Herr Jesus ist für unser Heil. Aber dann gibt es eine dritte Antwort, die heißt: Ja, du bist mein König. Du hast das für mich getan. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist, um meine Schuld zu sühnen. Danke, dass du das alles auf dich genommen hast, dass du für mich gelitten hast, für mich gestorben bist, dass du meine Sünde gesühnt hast, dass du mich mit Gott versöhnt hast, mir ewiges Leben gegeben hast. Ja, das ist mein König, Jesus. Das ist mein König. Und das ist die Antwort, die wir letztendlich alle selbst geben müssen. Wie stehen wir zu Jesus? Wie stehst du zu Jesus? Ist dieser Mann der Schmerzen, der hier verurteilt wurde, der dann am Kreuz hingerichtet wurde, mein König, dein König? Das wünsche ich uns, denn er ist ein wunderbarer König und Gott. Lasst uns antworten auf diese Botschaft, auf diese Tatsache mit dem Lied „Jesus Christus starb für mich", Nummer 426. Jesus Christus starb für mich.